willkommen zu einer neuen Folge Hey Book Lovers. Wir freuen uns, denn heute ist wieder eine Folge mit Gast. Eine Gästin, sagt man ja heute, glaube ich. Christine Traut ist heute da. Hallo Christine.
Hallo Kathi, hallo Tina.
Ja, Tina ist natürlich auch da.
Hallo.
Und Christine hat den Weg in unseren Podcast gefunden. Natürlich, weil sie eine Autorin ist, aber eigentlich hat sie den Weg über Tina zu uns gefunden. Tina, magst du vielleicht kurz erzählen, woher du Christine kennst?
Ja, also woher ich Christine kenne, ich glaube, kennengelernt haben wir uns mal vor vielen, vielen Jahren persönlich bei einem Podcast-Workshop und seitdem begleiten wir uns auf Social Media und Christine war auch zweimal schon zu Gast in meinem Interview-Podcast, The Pop-Up Cast. Und ja, heute ist Christine hier bei uns bei Hey Book Lovers und da freuen wir uns sehr drüber. Und Christine, du darfst gleich selber auch noch was zu dir sagen, aber ich habe mir überlegt, ich stell dich mal kurz vor. Also Christine lebt in Zürich, kommt aber ursprünglich aus Deutschland, ist aufgewachsen in der DDR. Christine ist VUCA-Expertin. She is Coachin. Ja, so passiert das dann gleich mit diesem bilingualen Brain. Also sie ist Coachin, sie ist Lego Serious Play Facilitator, arbeitet auch noch in einem Angestelltenverhältnis. Und hat jetzt einen Roman geschrieben. Und deshalb ist sie heute hier. Und über diesen Roman, der heißt Tonis Frieden, wollen wir heute mit Christine sprechen. Das ist ein spiritueller Entwicklungsroman, der gerade bei Kathi liegt. Das ist ja vielleicht auch wichtig. Also ich habe ihn zuerst gelesen und jetzt hat Kathi das physische Exemplar bei sich liegen. Und das Buch ist Ende letzten Jahres erschienen und kann bei Amazon gekauft werden. Und liebe Christine, jetzt gleich mal die erste Frage an dich. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, worum es in Tonis Frieden geht und was genau ein spiritueller Entwicklungsroman ist.
Okay, vielen, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich bin großer Fan eben eures Podcasts und von Büchern. Und ich glaube, das ist auch so eine der vielen Leidenschaften, Tina, die wir teilen und Kathi, wir dann wahrscheinlich auch, nur wir kennen uns doch nicht so gut. Ich habe ihn deswegen so genannt, weil es ist kein klassischer Roman. Es ist nicht diese klassische Heldenreiseaufbau oder was man da so macht. Mir ist dieses Buch im Grunde, es ist zu mir gekommen. Also ich hatte eines Sommerabends wirklich diesen Gedanken und bin dann hier aus meinem Büro gegangen zu meinem Mann auf die Couch und habe gesagt, du, ich schreibe ein Buch. Und dann sagte er, oh, sie schreibt auch noch ein Buch. Und ich glaube, er war dann schon, ja, das, okay, das kriegen wir auch noch irgendwie unter, ne? So in dem Tenor. Und dann sind diese einzelnen Teile von dem Buch sind so wie zu mir gekommen und haben natürlich auch einiges mit meinem Weg zu tun, mit meiner Geschichte. Und was mir aber besonders wichtig war, ist, dass sich die Heldin, also Toni ist meine Heldin, dass man wirklich spürt und nachlesen kann, wie sie sich entwickelt. Also die struggelt extrem mit einer sehr komplizierten Beziehung. Ich glaube, hat Facebook uns das geschenkt, dieses Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Früher gab es mal ist zusammen oder mal ist nicht zusammen und im besten Fall war das noch mein Schwarm oder mein Ex. Ne? Aber so dieses andere, das ich kenne das erst seit Facebook. Also es ist kompliziert und das schwebte mir immer so im Raum. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da ganz viel Entwicklung stattfindet und als es dann um dieses Genre einordnen geht, es sind keine Kurzgeschichten, es ist aber eben auch kein klassischer Roman, ohne dass ich mich jetzt tiefer mit diesen Genres auseinandergesetzt habe. Und irgendwann ist mir was begegnet, das heißt Therapieroman, hat mir total gut gefallen. Es ist aber, ich bin keine Therapeutin und das ist auch kein Therapieroman, sondern ja, dann fand ich eben, es ist ein Entwicklungsroman und das Spirituelle spielt eine sehr große Rolle in dem Buch. Und dann habe ich das einfach kombiniert. Das ist eigentlich so deswegen ist das so. Ja, genau.
Und kannst du noch mal ein bisschen mehr über Toni erzählen? Und du hast gerade schon gesagt, also eine komplizierte Beziehung, eine komplizierte Liebesgeschichte, die da mit drin steckt. Aber da ist ja noch mehr drin bei dieser Reise zu sich selbst, die Toni durchlebt.
Also Toni lebt grundsätzlich mal in Amsterdam, ist eine internationale Stylistin, die so Privatpersonen hat, die sie stylt und denen sie hilft, sich gut anzuziehen. Und sie hat sich spezialisiert auf Frauen, die nicht von der Modeindustrie so gerne bedient werden, die eine gute Figur haben, aber einfach nicht 0815 sind. Und die reist viel durch die Welt und auf diesen Reisen kommt sie viel ins Nachdenken und ja, hat eben eine Liaison mit einem Eishockeyspieler, den sie kennenlernt und wo es so dieses typische On-Off-Thema gibt. Also mal sind sie unendlich verliebt ineinander und mal sind sie total distanziert voneinander. Und irgendwann beginnt sie daran wirklich zu verzweifeln und die ganze Kommunikation findet eigentlich nur bei SMS statt. Und ich meine, ich habe ihr das vielleicht schon erlebt, also ich kenne das gut. Wie hat sie es denn jetzt gemeint? Da stehen 5, 7, 6 Wörter und man interpretiert 180 Variationen rein. Und wenn man mit der Person einmal gesprochen hätte, dann hätte man mit der Tonalität oder vielleicht noch mit dem Gesichtsausdruck ganz was anderes rausgefunden. Und das ist, glaube ich, ihre ganz große Struggle, dass es da nie wirklich direkte Kommunikation gibt oder nur sehr, sehr selten. Und dann muss sie sich damit auseinandersetzen, dass sich der Band halt auch oft nicht mehr meldet. Also, dass sie nicht mehr weiß, woran sie ist. Und dann beginnt sie in sich selber ein Gespräch mit einem Schamanen. Und der erscheint ihr. Und letztendlich ist das für mich ein Symbol der Schamane. Der ist jetzt, also sie arbeitet nicht mit einem direkten Schamanen, den sie eins zu eins sieht. Da gibt es andere Figuren im Buch. Und der ist aber immer da. Also das ist so ein, je verzweifelter sie ist, umso präsenter ist der und umso, der ist immer wirklich da. Der ist immer, wie auch das Gegenteil von Ben, der ist einfach da für sie. Und es gibt eine tiefe Freundschaft zu ihrer Freundin Kiki, das ist ihre beste Freundin, die sie sehr unterstützt und auch immer wieder ermutigt und auch so, wie ich das auch selber schon erlebt habe in Freundschaften, so abstrusem Zeug ermutigt. Also einerseits sagt, du darfst den nie wiedersehen, der tut dir nicht gut. Und wenn er dann angerufen hat und sagt, ich bin in der Stadt, dann hat sie gesagt, ja, dann geh da hin und ich baue dich hinterher wieder auf, wenn es wieder blöd gelaufen ist. Und ich wünsche dir aber von Herzen, dass es gut läuft. Ja, und dann gibt es ein paar verschiedene Figuren noch, die ihr einfach helfen, da ihren inneren Frieden mit der Situation zu finden, die so ist, wie sie ist.
Und als ich das Buch gelesen habe, und du hast das auch gerade schon so anklingen lassen, hatte ich schon das Gefühl, dass da auch, also dass da wirklich ganz viel Christine auch in Toni steckt. Und jetzt ist die große Frage, und du darfst jetzt da so ausführlich oder kurz drauf antworten, wie du das möchtest. Wie viel Christine steckt denn in Toni? Außer jetzt die, zum Beispiel die australischen Buschblüten, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Oder auch die Kindheit in der DDR, da schreibt Toni auch drüber. Ja, wie viel Autobiografisches steckt dann da so drin?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wollte darauf eigentlich immer sagen, darüber werde ich nicht sprechen.
Okay.
Aber das mache ich nicht, weil, also ich habe so eine ähnliche Geschichte vor vielen Jahren mal erlebt. Und ich habe aber an Stellen im Buch, also ich hab meine Fantasie auch sehr benutzt und Dinge gestaltet, die ich so nicht erlebt habe. Aber es gab auch Sachen, die ich eins zu eins genau so erlebt habe. Und welche das konkret sind, das werde ich wirklich nie teilen. Aber ich glaube, du kennst mich auch ganz gut. Wir haben ja doch auch einige Zeit und tiefe Gespräche miteinander verbracht. Und dadurch, glaube ich, connectest du da auch. Und ich kriegst du auch vor allem von Leuten, die mich selber kennen, die sehen das. Ich weiß nicht, wie das von außen ist. Vielleicht spannend, mal Kathi zu hören, ob die das auch so sagen würde, weil die kennt ja im besten Fall mal meine öffentlichen Sachen, die ich öffentlich stelle. Ja, aber es steckt sehr viel von mir drin. Und gleichzeitig sind ganz viele Szenen wirklich Fantasie. Ich hatte eine ganz tolle Lektorin, die dann immer gesagt hat, hey, da braucht es noch mehr Stoff, da braucht es noch mehr Futter, erzähl den Lesern noch mehr, wo du bist und was du tust, also Details. Und ich habe dann auch wirklich mir erlaubt, da alles aufzuschreiben, worauf ich Lust hatte, was ich damals vielleicht auch gerne so erlebt hätte.
Kathi, magst du was dazu sagen an dem Punkt?
Also ja, ich habe da jetzt gerade drüber nachgedacht, was ich denn sagen würde, was echt ist oder was nicht. Und also ich meine, das mit der Kindheit fühlte sich für mich auch relativ, dachte mir, das könnte nah an einem Leben sein, ja, so wie es erzählt wurde. Bei der Liebesgeschichte habe ich mir auch gedacht, also ich glaube, so oder in der Art, also kannst du das schon erlebt haben. Es klingt jetzt ziemlich, der ein oder andere hat das sicher auch so erlebt, ja, so ähnlich. Und sonst kann ich es aber wirklich schwer sagen, welche Sachen, welche genauen Erlebnisse jetzt waren, also ob das jetzt in der Freundschaftsdetail waren oder andere Dinge, die du da beschreibst. Es ist wirklich schwer zu sagen, was da eigene Erfahrungen sind und was da zugenommen ist. Dazu ist es zu gut verwoben. Aber ich muss noch mal nachhaken zu diesem Schamanen. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du über deine Arbeit Kontakt? Also wie ist dir das, wo bist du darüber gestolpert und den dann so einzubauen als Gesprächspartner?
Also ich habe das Buch, habe ich, also ich habe das Buch, ich habe entschieden, dass ich das Buch schreiben will. Und dann habe ich einen Workshop mitgemacht von einer sehr, sehr inspirierenden Schreiblehrerin, Monika Stulina. Und die hat uns mit einer ja doch auch spirituellen Schreibkreativitätstechnik, Methode dahin geführt, was quasi die Inhalte von dem Buch sein könnten. Und da hat der sich schon zum ersten Mal gezeigt. Also da kam dieses Wort im Rahmen dieser Kreativtechnik. Und ich habe danach mit der einen 33-tägigen Schreibkurs gemacht. Und da gab es immer wieder Aufgaben. Und ich weiß noch zu diesem, es gab einen Tag eine Aufgabe, alles, was ich über Punkt, Punkt, Punkt weiß. Und jeder durfte das eintragen, was er wollte, zu diesem Punkt, Punkt, Punkt. Und bei mir war dann alles, was ich über den Schamanen weiß, Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist quasi der Urtext über diesen Schamanen entstanden. Und ich weiß nicht, ob ich das auflösen darf, soll, sonst schneide das gerne auch raus. Der Schamane steht für ihre eigene innere Weisheit. Also sie braucht ihn am Anfang sehr stark und er erinnert sie immer wieder dran und gibt ihr Aufgaben. Und am Ende ist sie aber gar nicht mehr so sehr mit ihm in Kontakt, weil es ist nicht mehr was Fremdes. Es ist sie dann selber und es sind einfach ihre Weisheiten, die sie durch das Erleben und Verarbeiten. Das ist eben, sie bearbeitet bewusst ihre Themen und das ist mir ein richtiges Anliegen. Sie reflektiert, sie nimmt sich Zeit und sie geht durch all diesen Schmerz durch, mal mehr, mal weniger nett, aber eben sie geht da durch und dann wird es zu ihrer eigenen Weisheit und dann ist der Schamane quasi gar nicht mehr so eine separate Figur, sondern es ist dann, sie weiß es dann einfach. Ja.
Ja, das finde ich auch relativ, also so habe ich das auch empfunden, dass das so eine Begleitung ist, die irgendwo aus ihr selbst rauskommt. Aber fand ich ein spannender Gedanke, dass da ein Schamane ist, ja. Habe ich jetzt noch nicht so oft irgendwo als Sinnbild dessen gesehen. Fand ich spannend.
Ja, du hast ja auch gesagt, es ist auch in der Kategorisierung ein anderes Buch. Es ist eben kein typischer Roman. Du hast es Entwicklungsroman genannt. Aber es ist ja nicht nur das untypisch, sondern da gibt es ja noch ein grafisches Element, was total auffällig ist. Also einmal im Titel und dann aber auch jedes Kapitel wird mit einem Mandala, also wunderschöne Mandalas. Eigentlich müsstest du noch Stifte gleich mit dazu packen, dass man dann die ausmalen kann. Was für eine Bedeutung haben diese Mandalas und warum hast du das als Symbolbild ausgesucht?
Ich male selber seit ungefähr 8 Jahren sehr großformatige Acrylbilder. Und als du bei mir warst, hast du ja ein paar gesehen, die
Und
hier auch
eins
die
gekauft.
eins gekauft, genau, die die Wohnung füllen und zunehmend auch den Keller füllen. Und ich liebe Mandalas. Ich liebe diese Balance. Ich liebe diese Nuancen in den Mandalas, die sich wiederholen. Und mir geben die sehr viel Ruhe, Gleichgewicht, Frieden. Also für mich ist es ein Friedenssymbol. Und ich habe das Cover, das Bild, es ist ein Bild von mir, was während dem Buchschreiben entstanden ist. Das Blau, das hat die Grafikerin hat das verwendet. Und sie hat dann, ohne dass ich mit ihr drüber gesprochen habe, die wusste nicht, dass ich Mandalas mag, hat sie auf das Titelbild dieses goldene Mandala gesetzt. Damit war ich in sie verliebt und in das Cover sowieso. Und dann habe ich, als ich den Buchsatz gemacht habe, hab ich das wieder in so einer Plattform, 99 Designs, die ich übrigens sehr empfehlen kann, super coole Plattform, habe ich das als Briefing hochgeladen. Eben das Cover war da schon fertig. Und dann hat mir einer einen Vorschlag gemacht, diese Seiten mit Mandalas zu gestalten. Und das Schöne ist, und das war aber auch eine riesige Krux, ist, dass es vollständige Mandalas gibt und es gibt angeschnittene Mandalas. Und für mich ist das wie so ein Symbol, was die Geschichte unterstreicht, weil es gibt Teile im Buch, die sind von Anfang an vollständig, die Freundschaft zu Kiki zum Beispiel. Und dann gibt es Teile, die sind in Fragmenten, also die sind halb oder die sind angeschnitten. Und dies damit rumzuspielen, das hat mir extrem gut gefallen und deswegen habe ich diesen Buchsatz so gewählt. Aber er hat mich fast gekillt, als ich das Buch hochgeladen habe, hier beim Selbstverlag veröffentlicht. Und zwar, weil ich mir nicht reinreden lassen wollte. Ich wollte einfach das Buch so gestalten, wie ich es will. Und dann habe ich es hochgeladen und hochgeladen und hochgeladen und hochgeladen. Und Amazon hat immer wieder gesagt, da ist ein Fehler und da ist ein Fehler. Und die haben diese angeschnittenen Mandalas als Fehler bewertet. Und das war eine riesen Pain, aber es war eine riesen Schule, weil ich habe nicht so gerne Fremdbestimmung. Und das war für mich, ich war völlig abhängig von denen. Dann hat dieser Buchsetzer das wieder verschönert und verbessert. Und er war super erfahren. Der hat immer gesagt, ich verstehe nicht, warum die damit ein Problem haben. Und das ging über Wochen. Ich weiß nicht gar nicht, 6 Wochen, 4 Wochen habe ich gebraucht, dieses Ding hochzuladen. Und da habe ich wieder, also einerseits gelernt, es bringt nichts, wenn ich da wütend vor dem Laptop sitze. Davon lädt sich das Ding nicht besser hoch. Und dann aber auch, irgendwann sagte ich glaube, meine Kinesiologin oder irgendjemand sagte zu mir, und wo ist eigentlich deine Wut, dass du jetzt das 4 Wochen nicht hochladen kannst? Du gehst jetzt da hinten hin und schreist in dem Wald genau alles raus, weil das muss irgendwo hin, diese Energie. Und die hatte ich ja. Ich wollte es ja viel früher schon fertig haben, damit ich mich meinen nächsten Projekten widmen kann. Ja, und es ging und ging nicht. Und irgendwann gab es dann den magischen Moment, wo Amazon gesagt hat, und jetzt geht's. Und jetzt ist es druckbar. Ja.
Und also Mandalas ist ja das eine, aber es gibt noch ein anderes Element, was sich von anderen Romanen unterscheidet, und das sind die Gedichte. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, sind die Gedichte im Schreibprozess entstanden oder sind die separat entstanden? Hattest du auch schon welche vorher? Und wieso hast du dich dann für die Gedichtform noch entschieden?
Also das hat mich am meisten überrascht, muss ich sagen. Also das ganze Buch hat mich überrascht, aber die Gedichte haben mich am meisten überrascht, weil ich habe nicht gewusst, dass ich Gedichte schreiben kann. Mhm. Ich habe mit Elfchen früher mal experimentiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so 11 kleine Wörter. Sie sind so ähnlich wie Haikus. Mhm. Das ist aber ein feststehender Begriff, Elfchen. Also man schreibt oben in der ersten Zeile Wort 1, dann 2 Wörter, 3 Wörter. Und im besten Fall ist das eine geschlossene Sache. Oder es ist halt offen, so wie manchmal im Leben. Also super schönes Tool auch, um mal was zu reflektieren oder den Tag zu beginnen, Elfchen. Und das kannte ich. Und dann hat auch wieder in diesem Schreibkurs, hat sie dann gesagt, so, heute schreiben wir alle ein Gedicht. Und dann hat sie uns zum Beispiel gesagt, probiert mal das und das Stilelement, probiert mal das und das aus. Und dann sind die Gedichte da gewesen. Die waren dann auch auf einmal da.
Krass.
Und sie passen für mich aber so gut rein, weil sie ja viel Tagebuch schreibt auch. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass sie da saß und diese Gedichte dann schreibt, weil manchmal gab's Situationen, die kann man nicht in Fließtext fassen, aber das Gedicht sagt genau das aus, was in ihr drin ist. Und darum ging's mir. Deswegen habe ich sie auch alle verwendet.
Und du hast jetzt ja schon, also diese Schreibwerkstatt und diese Schreibchallenge, das hast du ja jetzt schon erwähnt, aber da würde ich gerne noch mal so ein bisschen mehr drüber wissen. Das hört sich ja jetzt nicht so an, dass dieses Buch innerhalb von einem halben Jahr entstanden ist, sondern dass das ein langer Prozess war und du hast dir da ja auch Unterstützung geholt. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen erzählen, wie aus einer Idee an diesem Sommerabend, wo du gesagt hast, ich schreibe ein Buch, dann tatsächlich jetzt dieses physische Produkt im Selbstverlag erschienen, ja, bei rausgekommen ist?
Also einer meiner höchsten Werte ist Wissbegier und ich lerne einfach unendlich gerne und Neues und dadurch habe ich ein großes Netzwerk an Menschen, die Sachen schon gemacht haben, die ich noch nicht gemacht habe. Also ihr habt einen Podcast, ich habe keinen. Wenn ich wissen wollen würde, wie das geht, würde ich euch fragen, ne? Ganz simpel. Oder ich suche mir dann Leute gezielt, die Sachen unterrichten können, weil wenn jemand was gut kann, heißt das ja noch lange nicht, dass er es gut unterrichten kann. Und die Monika Stolina tauchte immer mal wieder auf in meinem Netzwerk und ich habe gesehen, was daraus entstanden ist. Und es war mir sehr klar, dass es kein Sachbuch wird. Es gibt ja auch so diese Sachbuchschiene, die ich relativ stark erlebe, wo Leute Sachbücher schreiben. Das bin ich aber nicht. Wer bin ich da, irgendeine Anleitung für irgendwas? Ich bin ja froh, wenn ich meins auf die Reihe kriege, ne? So eine Anleitung zu schreiben. Und dann habe ich einfach mal dieses Wochenende mitgemacht. Sie nennt das Urknall. Das ist eine Schreibmethode aus den 60er Jahren, hat eine Stanford-Professorin, ich habe auch Unterlagen dazu, kann ich sagen, wie die heißt, habe ich aber vergessen, hat sie quasi entdeckt und wiederbelebt. Also sie bezieht sich auch auf diese Professorin, sie sagt nicht, dass sie das selber erfunden hat, was ich sehr schätze. Und dann hat die das quasi entwickelt und das ist so eine der Grundlagen vom Creative Writing, dieses wie man da vorgeht. Dann hat sie uns das unterrichtet und dann haben wir 33 Tage lang haben wir quasi einfach was geschrieben und die Betonung auf egal was. Sie hat uns immer ermutigt, da jetzt nicht den perfekten Plot zu suchen und die perfekten Figuren zu entwickeln, sondern das zu nehmen, was jetzt gerade da ist. Und das hat dann hatte ich da eine rechte Sammlung an Sachen und habe nach dem Kurs dann auch einiges weitergeschrieben. Und dann bin ich ins Lektorat gegangen und die Lektorin, die ich da hatte, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die hat mir mündliches Feedback gegeben. Und ich saß da und in dem Moment leuchtete das ein. Aber als ich das Heft zugeklappt habe, was soll ich jetzt genau machen? Und dann hat uns unsere gemeinsame Bekannte, Julia Sterling, die habe ich dann verlaufen. Also eine Freundin sagte zu mir, hey, vielleicht brauchst du einfach eine andere Lektorin, weil ich wollte das in die Tonne treten, ne? Diese Manuskripte in der Schublade, ich wollte das einfach so dazulegen. Und dann sagte die mit der Julia ins Gespräch gekommen und dann sagte die, Mensch, nimm doch eine andere Lektorin. Und dann hat sie mir eine empfohlen, die sie kennt und die aber auch mit den spirituellen Themen Umgang haben mag. Das mag ja auch nicht jeder. Und die hat sich das Buch dann angeguckt und hat erst immer quasi mich versucht zu überreden, das zu sortieren und in bessere Reihenfolge zu bringen. Und irgendwann, ich habe immer gesagt, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Und dann habe ich erstmal die anderen Aufgaben abgearbeitet, die ich von ihr hatte. Und irgendwann hat sie dann eingelenkt und hat gesagt, hey, ich sehe, Toni funktioniert nur so. das funktioniert nicht linear. Und dann hat sie mir quasi erlaubt, das zu lassen. Also, und es ist jetzt interessanterweise, kommt, das ist das wenigste Thema, also was ich von Lesern als Rückmeldung bekomme. Da hat keiner einen Stress mit, gar keiner. Obwohl, also es gibt schon einige, die sagen, ja, kann ich nichts mit anfangen, aber dann ist das eben so, dann ist das ganze Buch nichts für sie. Und genau, und ich habe mir immer Leute gesucht, die was können, was ich entweder noch nicht kann oder gar nicht. Ich will nie Cover gestalten. Brauche ich nicht, will ich nicht. Und da habe ich mir Hilfe geholt und ich mag das, weil ich komme schneller voran und ich habe viel, viel bessere Ergebnisse, als wenn ich da rumprobiere.
Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die auch Kathi interessiert, weil Kathi ja auch selber schreibt. Und ich weiß, Kathi struggelt immer damit, sich die Zeit dafür zu nehmen oder die Zeit zu finden. Und das ist ja bei dir, Christina, auch nicht anders mit all dem, was du tust. Und du hast auch eine Familie und viele Interessen. Und Kathi, bei dir ist das ja auch genau das Gleiche, den Brotjob und alles andere drumherum. Christine, wie machst du das denn, dass du Zeit zum Schreiben findest? Und das hört es, ich glaube, das hast du vor der Aufnahme gesagt, es hört sich ja auch so an, dass du auch schon an einem nächsten Projekt wieder arbeitest. Wie organisierst du dich da?
Also was ich in diesem Schreibkurs gelernt habe, ist Disziplin. Und das allererste ist aber der ganz unbedingte Willen, dass ich das schreiben will. Und der war so stark damals. Und dann habe ich eben in diesen 33 Tagen gelernt, was passiert, wenn ich mich konsequent jeden Tag hinsetze. Die hatte dann immer so Morning-Meetings. Ich weiß es nicht, irgendeine unchristliche Uhrzeit. Ich glaube um 7. Aber da war eben das Wildeste schon durch hier zu Hause. Ne? Da habe ich dann eine halbe Stunde oder eine Stunde hatten wir da Meeting. Ich weiß es nicht mehr. Und jetzt ist es auch, wenn ich jetzt schreibe, dann plane ich mir das Sonntagabend, plane ich meistens meine Woche vor. Und dann plane ich mir Schreibzeit ein. Und so wie ich mir Spaziergehzeit einplane oder Meal Prep Zeit, weil ich aber Spaß dran habe. Aber das allererste ist, dass ich sage, ich will das. Und wenn ich diesen, dann ist wie so ein Sog. Dann ist es nicht so, ich muss das jetzt machen, sondern es zieht mich was. Und dann setze ich mich auch hin und dann lege ich auch viele, viele andere Sachen auf die Seite. Ich habe zum Beispiel in einem Urlaub in Schweden war das, glaube ich, da habe ich meinem Mann gesagt, ich will jeden Morgen eine halbe Stunde schreiben. Und dann haben wir uns so organisiert, dass die dann schon mal eine halbe Stunde Fußball gespielt haben. Und dann kommt eben auch was zusammen. Und das müssen eben auch keine 2 Stunden sein und 4 Stunden, sondern es kommt was zusammen. Wenn du 7-mal eine halbe Stunde schreibst, kommt mehr zusammen als vielleicht an einem Tag mal eine Stunde oder so. Ich weiß es nicht.
Ja. Na, Kathi, du hast gerade neulich gesagt, du magst lieber so lange am Stück schreiben, ne? Mhm. So richtig so einmal eintauchen in die Geschichte.
Ja. Also das ist ja so die klassische Empfehlung, jeden Tag ein bisschen schreiben, auch im Schreibfluss zu bleiben und in der Übung. Ich habe das Gefühl immer, wenn ich dann konkret an der Geschichte dran bin, dann brauche ich so einen Moment, um da einzutauchen und brauche davor auch, darf es keine Ablenkung geben und dann möchte ich da ganz drin sein und dann möchte ich da auch so gern drin bleiben und dann geht's weiter und ich bin dann wirklich so im Tunnel, dass das mir wirklich schwer fällt. Also ich hatte dann schon gerne eine Stunde oder 2 Zeit, wo ich wirklich dann nur dort sein darf an dem Ort. Und das ist schwerer rauszuschneiden. Sinnvoller ist sicher diese halbe Stunde. Ich habe nur immer das Gefühl, also mein Ritual ist dann auch immer noch mal zu lesen, was ich gerade gelesen habe auf den letzten 2, 3 Seiten, damit ich wieder in die Situation reinkomme und dann brauche ich da einen Moment, um wieder drin zu sein und dann ist schwupps die halbe Stunde schon. Aber natürlich der Schreibübung halber und dass auch was zusammenkommt, ist das besser und einfacher, als zu sagen, so, ich möchte jetzt da 2x3 Stunden haben, ja.
Also ich glaube, das ist so, es ist hoch individuell und ich glaube, man muss es wirklich wie rausfinden und dann, dass ich dir auch die Erlaubnis zu geben, es darf auch mal anders sein. Ich hatte zum Beispiel lange den Glaubenssatz, ich kann nur schreiben, wenn niemand im Haus ist. Also auch nicht die Putzfrau. Ja, hupsala. Und dann werden die Termine aber schon verdammt dünn. Dann habe ich mir mal irgendwann eingebildet, ich kann nur irgendwo in der Fremde schreiben. Habe ich es ausprobiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Habe ich gar nicht gut geschrieben, weil mich so viel anderes interessiert hat. Also es ist ein ganz, ganz individueller Prozess und es geht, glaube ich, immer nur darum zu sagen, okay, wie komme ich jetzt zurecht? Und für mich, also wenn ich mir das gesucht hätte mit der 1 und 2 Stunden, dann wäre das Buch noch nicht fertig. Dann hätte ich das nicht geschafft.
Mhm. Ja. Und magst du drüber erzählen, was dein nächstes Projekt sein wird?
Ja, also erstmal habe ich jetzt so das Gefühl, das ist so dieses, Erstling, ich weiß jetzt mal, wie es funktioniert. Also rein auch die technische Seite, die war nämlich nochmal echt anspruchsvoller fast als das Schreiben selber bei mir. Und ich habe jetzt, weil ich so gerne schreibe, echt Lust, Handwerkszeug zu lernen. Also eben genau das, was ich beim ersten Buch nicht beachtet habe. Den Plot, die Figuren, was braucht's da wirklich? Und da fahre ich jetzt am Samstag auf einen 6-tägigen Workshop bei der Julia Sterling, wo wir uns kennengelernt haben, die uns das sehr strukturiert wohl beibringt, wie sie das macht. Und da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ob ich das dann verwende oder daraus wieder mein eigenes mache, das weiß ich heute noch nicht. Die Geschichte hat sich jetzt gezeigt. Ich bin neulich wieder in dem Urknall-Workshop gewesen von der Monika, weil mir der so gut gefallen hat. Und es wird und auch inspiriert von eurem Podcast, weil ihr ja immer wieder auch dieses mittlere Alter, in dem ich ja auch bin, thematisiert. Ich gedacht, ja, weil Toni ist so ein bisschen alterslos. Da weiß man gar nicht, wie alt die ist. Und ich glaube, ich werde jetzt dann auch mal über eine Frau in meinem Alter schreiben. Ob es Toni ist, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht ist sie es, vielleicht ist es nicht. Aber es wird um das Thema gehen, was mich auch schon seit vielen Jahren beschäftigt, nämlich das Thema Körper und Abnehmen. Es ist ja im Buch auch angetönt, dass ich, seit ich 16 bin, da einfach struggle. Und ich habe seit letztes Jahr September da wirklich einen Weg gefunden für mich, einen gesunden Weg. Ich werde nämlich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ob ich denn diese Spritzen benutze. Und das ist irre. Ich habe da ja im Traum nicht drüber nachgedacht. Und neulich sagte eine Bekannte, aber du spritzt nicht, oder? Und ich so, nein. Also es hat wieder ganz, ganz viel mit innerer Arbeit zu tun. Und darüber möchte ich gerne schreiben. Und das, was ich da schon gehört habe von Leuten, mit denen ich habe noch nicht mit vielen drüber gesprochen, die sagen alle, oh Gott, was für ein Thema, das interessiert mich total. Aber ich schreibe ja auch Tonis Frieden, habe ich für mich geschrieben. Klar, ich wollte das veröffentlichen, ich hatte da Lust drauf. Aber um diese Reise zu erleben, also um das zu tun letztendlich und es mit meinen Bildern auch so, wenn die jemandem gefallen, ist das total schön, aber per se male ich die mal für mich, weil mich irgendwas beschäftigt, irgendeine Farbkombination oder irgendein Wort und so möchte ich das auch bei dem zweiten Buch haben. Ich schreibe es erstmal für mich und gucke dann mal, was draus wird.
Da habe ich eine Frage zu bei Amazon. Da kenne ich mich ja jetzt gar nicht aus. Ihr beide wahrscheinlich, also ihr beide viel, viel besser. Ist das dann nicht schwierig, da auffindbar zu sein, wenn man etwas schreibt, was nicht einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden kann?
Adi, erzähl doch du mal.
Ja, also bei mir war es ein bisschen einfacher, weil es ein Jugendroman war und Fiction, da gibt es eine klare Kategorie. Aber ich glaube, für alles, was irgendwo dazwischen liegt, ist dort die Auffindbarkeit wirklich schwierig. Es ist aber die Frage, ob so ein Buch, wie Christine das jetzt geschrieben hat, ob das wichtig ist oder ob das eh nicht davon lebt, dass das persönliche Empfehlungen ist und wenn er unter diese Kategorie fällt, wenn jemand ein Buch gekauft hat, das könnte ihm auch gefallen, ja, so in diese Richtung geht,
ja.
Weil das eben im Titel, in der Beschreibung Wörter verwendet, die der Algorithmus zuordnet, als dass das in den Charts der spirituellen Bücher landet oder sowas, ja, also würde ich jetzt mal sagen, ja, das ist sicher, bei deinem Buch gibt es da nicht so die Riesenkategorie. Kann aber vielleicht auch ein Vorteil sein, wenn man jetzt zum Beispiel Romanautorin ist wie Julia, hat man schon viel schwerer, weil die Konkurrenz natürlich riesig ist, die Listen total lange. Und wenn du dann da auf Platz unter 100 stehst, ist es schon grandios, ja, da erstmal reinzukommen in Deutschland. Bei dir ist die Autoren in der Ecke, Autorinnen weniger wahrscheinlich und auch mehr sachbuchorientiert, rutscht natürlich auch weiter nach oben schneller.
Stimmt.
Also ich habe mich damit noch nicht intensiv beschäftigt. Ich hatte nur mal mitbekommen, dass das eine Suchmaschinenthematik ist, wie bei Google auch. Das heißt, man kann das auch wieder SEO optimieren. Das habe ich alles überhaupt noch nicht gemacht, weil ich einfach mal froh war, dass das dann irgendwann kaufbar war. Und ich muss ehrlich sagen, da kann ich gerade also vollkommen beipflichten. Das Schönste ist eigentlich, wenn ich ein Buch hier mit einer Nachbarin geben kann, die sagt, boah, erzähl mal, das interessiert mich. Und das ist mega ein schönes Gefühl. Da habe ich zwar jetzt noch keine 1000 Bücher verkauft dafür, aber darum geht's wie gar nicht. Es ist schön, wenn das passieren würde. Ja, aber ich weiß, dass Julia uns da zu dem Thema auch einiges erzählen wird. Und die hat super viel Erfahrung. Das heißt, ich habe jetzt auch bewusst das ein Stück nach hinten geschoben wegen anderer Projekte. Und dann mache ich vielleicht im Frühling jetzt mal so eine Marketingoffensive, ne? Und heute hatte mich auch jemand gefragt, ja, machst du denn auch mal was kostenlos? Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Julia macht es, glaube ich, nicht. Weiß ich jetzt nicht. Also das sind alles so Sachen und das ist das Schöne. Ich habe so viel Freiheit da, was man alles könnte, ja. Aber was ich dann will, das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ja, das habe ich jetzt gerade auch bei dem, was du erzählt hast. Ich habe dich jetzt schon gleich nach dem nächsten Projekt gefragt, aber eigentlich ist es ja jetzt erstmal viel wichtiger. Also Tunis Frieden ist ja noch gar nicht lange auf dem Markt. Und so wie du gerade erzählt hast, jetzt geht es ja eigentlich erstmal darum, das Buch an die richtigen Leserinnen zu finden, an die richtigen Leserinnen zu bekommen. Und da ist natürlich so ein Podcast-Besuch ja dann schon mal so ein Step. Genau, dann jetzt der Schreib-Workshop mit Julia, wo du bestimmt auch zum Thema Marketing noch ganz viel mitnimmst. Aber du hast ja auch schon Feedback bekommen, oder? Also das Buch hat sich ja schon verkauft. Und wie haben denn da die Leserinnen zu dem Buch gefunden bislang?
Das ist eine gute Frage. Also es gab ein paar, ich habe ja Newsletter auch, ich bin auf Instagram aktiv, auf LinkedIn weniger, aber schon grundsätzlich auch. Und viele haben gewusst, dass ich schreibe und haben darauf gewartet. Und das war zum Beispiel auch so ein Mantra, das habe ich mir hier, das hängt auch immer noch da. Es gibt Menschen, die auf dein Buch warten. Mhm. Und das hat mich sehr getragen, auch durch die harten Tage. Es gab auch absolut harte Tage, wo ich da vor diesem Text saß und gedacht habe, oh, was denn jetzt und wie denn jetzt und ausbauen oder kürzen. Und kürzen ist ja noch viel schlimmer als ausbauen. Genau, und da haben viele drauf gewartet. Und die es gekauft haben, da sind auch viele im Entrepreneur-Bereich tätig oder die schreiben selber oder die lesen gerne. Und die haben mir dann auch Rezensionen geschrieben, eben auf Amazon. Ich habe jetzt 5-Sterne-Rezensionen, was mich total freut, weil ich weiß, das sind Menschen, die mich zwar kennen, aber die würden nichts nach dem Mund schreiben. Also die würden keine 5-Sterne-Rezension schreiben, wenn sie das nicht selber auch empfinden würden. Und das war für mich das größte Fragezeichen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das ankommt. Also weil ich ja für mich geschrieben habe und quasi wie ungeplant und mich ja auch an ganz viele Spielregeln einer Geschichte nicht gehalten habe, ich hatte keinerlei Vorstellung, ob das ankommt. Und ich weiß auch von einer gemeinsamen Bekannten, die hat dann gesagt, oh, ich habe auch mal sowas Ähnliches erlebt. Und diese unerfüllte Liebe, das hatten ganz, ganz viele mal in ihrem Lebenslauf und werden da vielleicht wieder dran erinnert. Und das sind so schöne Rezensionen, einfach weil das Buch was in ihnen auslöst. Mhm. Und dafür bin ich total dankbar, weil das ist dann so die Stück Magie, die man wirklich, also man kann da SEO optimieren und man kann da versuchen, in Zeitschriften zu kommen. Da kann man das Handwerkszeug. Aber das ist bei den Menschen, was auslöst, das ist jetzt einfach passiert und das ist so, so, so schön.
Ja, schön. Ich glaube auch, das ist das, was man sich am meisten wünscht.
Mhm. Hast du noch eine Frage, Kathi, zum Schreibprozess oder zu irgendwas anderem, bevor wir dann Christine nochmal löchern, was sie denn gerade Gutes an anderen Büchern gelesen hat. Aber bevor wir dieses Thema abschließen, gibt's noch was?
Also was ich spannend finde und was ja immer wieder auch durchklingt, wenn wir mit Autorinnen sprechen, dass es sich lohnt, davor zu lernen, wie man schreibt oder zumindest sich auf den Weg zu machen dahin, damit das dann auch nachher sich auszahlt und dass man sich da auch immer wieder fortbilden sollte, hast du ja auch gemacht. Für alle, die hier zuhören und die ganze Zeit überlegen, dass sie jetzt ihr eigenes Buch veröffentlichen wollen und dich da vielleicht auch als Vorbild und als Anstoß sehen, glaube ich, ist das wirklich auch ein guter Punkt, tatsächlich sich auch das zu gönnen, sowas als ersten Schritt und auch vielleicht, um erstes Feedback zu bekommen auf die eigene Geschichte und da mit einem guten Lektor oder Lektorin zusammenzuarbeiten.
Ich würde noch was ergänzen gerne, Kathi. Und zwar, mich haben jetzt einige Leute angesprochen, die wirklich diese halbfertigen oder fertigen Manuskripte in der Schublade haben. Sei es für Sachbücher oder sei es für Romane. Und die haben mich jetzt gefragt, was mache ich denn als nächstes? Und ich habe denen allen empfohlen, wenn sie das Gefühl haben, weil das ist auch eine ganz große, also für mich war es eine Riesenhürde, wann ist denn das fertig? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Also das musste ich auch erst lernen, dieses Gefühl von, das ist ja, jetzt ist es rund, jetzt gefällt es mir, jetzt ist es fertig. Und denen habe ich empfohlen, sich eine Lektorin zu nehmen, wirklich zu bezahlen, dass jemand mit einem wohlwollenden, aber ganz, ganz weit von außen Blick draufschaut und ihnen dann Feedback gibt, wo sie wirklich stehen. Wenn sie das Buch verkaufen wollen. Manche schreiben, glaube ich, auch sehr viel für sich. Aber wenn jemand das Gefühl hat, er möchte das in die Welt bringen und das soll in die Welt, dann lohnt es sich total, mindestens mal an einem gewissen Punkt Lektor, Lektorin dazu zu nehmen und nicht sogar nicht nur Testleser, weil die sind meistens auch noch sehr, sehr wohlwollend oder unerfahren, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Und aber so einen professionellen, bezahlten Blick von außen, den kann ich total empfehlen.
Mhm. Ja. Das finde ich auch, kann ich nur unterschreiben. Das ist da so ein Profi noch mit drauf gucken zu lassen. Das ist immer gut. Aber Tina, ja, du hattest noch gerade noch eine Frage, was sich auf die Zukunft richtet, oder?
Ja, genau, weil in unserem Podcast geht's ja immer um Bücher und vor allen Dingen machen Kathi und ich ja diesen Podcast auch, damit wir davon profitieren und selber neue Bücher entdecken. Und Christine, ich weiß, du liest ja auch total viel und querbeet. Und hast du da 1, 2, 3 Buchtipps für uns? Gerade weil du auch Podcast-Hörerin bist und weißt, was Kathi und ich gerne lesen.
Ja, absolut. Also ich lese in der Regel mehrere Sachen parallel, weil mich so viel interessiert. Und meine Buchkaufsperre, die ich mir Anfang des Jahres verordnet habe, bin ich gescheitert. Keine Chance, wirklich, es geht nicht.
Wunderbar.
Da darf es auch keinen Deckel geben, finde ich.
Nein, wirklich. Und ihr habt es vorhin so schön gesagt, es sind wirklich Zeiten, wo ich mich dann einfach freue, wenn es 20 Minuten sind, da abtauche. Also ich habe gerade 3 Empfehlungen für eure Hörerinnen. Und zwar einmal beschäftigt mich sehr das Buch von Tara Moore, Playing Big. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Ermutigungsbuch für Frauen, größer zu denken, was Größeres zu wagen und vor allem eine sehr dezidierte Anleitung für innere Arbeit. Das gibt's nur auf Englisch, aber es ist sehr leicht verständlich. Und es sind so Zusammenhänge, es gibt Themen, die ich aus anderen Bereichen kannte und dort in einen neuen Zusammenhang bringe. Zum Beispiel ging es um Feedback. Also ist nett, wenn ich meine Mutter jetzt um Feedback frage nach dem Buch. Die konnte damit jetzt nicht so viel mit anfangen, aber sie gibt zum Beispiel dort in dem Buch das Beispiel, frag zukünftige Kunden um Feedback. Also wenn du was Neues entwickelst, einen Workshop oder einen Vortrag oder so, dann frag nicht unbedingt deine beste Freundin oder deine Nachbarin, die niemals zu so einem Vortrag gehen würden, sondern gib das jemanden, der auch zu so Vorträgen geht und lass dir dafür Feedback geben. Ich habe mal den Spruch gehört, in der gleichen Arena stehen. Lass dir nur Feedback von Leuten geben, die in der gleichen Arena stehen wie du.
Absolut.
So, das ist so ein Tipp von ihr. Dann lese ich gerade von Johann Hari Abgelenkt. Das ist ein Sachbuch und das hatte die Svenja Walter empfohlen, kürzlich auf Englisch. Das habe ich ehrlich gesagt, bin ich froh, dass es auf Deutsch ist, weil das so dick und so vielfältig ist, wo es darum geht, wie wir unsere Konzentration und Aufmerksamkeit zurückkriegen können. Weil natürlich, also ich meine, bei mir konkurrieren ja jetzt schon die Podcasts mit den Büchern. Weil Podcasts kann ich beim Kochen hören und beim Spazierengehen und mein Kind abholen, aber Bücher gehen dann wieder nur bedingt beim Spazieren, also außer man nimmt Hörbücher. Und da bin ich jetzt in der Mitte etwa und bin sehr fasziniert, was das für Auswirkungen hat, dass wir, und ich bin da ein totales Paradebeispiel, so viel Input mir hole immer wieder und bin da jetzt auch schon ein bisschen achtsamer und fokussierter. Und was ich aber auch sehr mag, ist, es ist eben nicht nur ein individuelles Problem, davon bin ich lange ausgegangen, sondern es ist eben auch ein systemisches. Also es gibt Mechanismen, Algorithmen, Firmen, die sich das wirklich zunutze machen. Und da geht er in dem Buch drauf ein und er hat aber auch Lösungsansätze, was ich sehr mag. Und dann habe ich hier noch ein Buch liegen, wo ich immer drum rumschleiche und es nicht lesen will, weil ich nicht mag, wenn es zu Ende geht. Und das ist das neueste Buch von Julia Sterling. Vivian, das ist aus ihrer Zeitreisereihe. Ich liebe Zeitreisebücher. Und die hat gerade das Neueste geschrieben und das ist immer so ein, wann lese ich das? Weil ich hasse den Moment, wenn es vorbei ist, wenn es alle ist. Und deswegen, ich wollte es eigentlich am Wochenende lesen, aber ich glaube, vielleicht nehme ich sogar mit auf die Reise jetzt. Aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist sicher großartig. Ich kenne die anderen alle. Und ja, die schreibt einfach unglaublich packend und mitreißend und reinziehend so.
Ja. Das Schöne bei Julia ist ja, man weiß, dass dann auch bald das nächste Buch kommt. Julia hat einfach einen Fundus an Geschichten in sich drin. Da muss man dann nicht lange warten, bis es weitergeht. Ja, super. Ja. Vielen Dank für diese Buchtipps. Werden wir uns auf jeden Fall genauer angucken. Und Christine, zum Abschluss, wo kann man mehr über dich erfahren und wo kann man Tonis Frieden erwerben?
Also Tonis Frieden kann man im Moment am einfachsten über Amazon kaufen. Es gibt eine Kindle-Version und es gibt die Druckversion. Und ich fand es eben auch sehr nachhaltig, da Print-on-Demand zu machen, dass es gedruckt wird, wenn es jemand haben möchte. Und ich selber habe eine Website, ich habe einen Newsletter, christinetraut.com. Und ich bin mal mehr, mal weniger aktiv auf Instagram. Das hat aber dann damit zu tun, dass mich das immer recht ablenkt. Und je nachdem, wie fokussiert ich an etwas arbeite, gehe ich da mehr ran oder weniger. Und auf LinkedIn bin ich auch zu finden. Einfachsten ist sicher, wenn man sich in mein Newsletter einträgt, weil das schreibe ich regelmäßig. Und ich habe auch einen Blog, wo man Sachen lesen kann, wenn ich nicht gerade schon ein Buch wieder veröffentliche, was ein bisschen dauern wird, denke ich. Und ich plane gerade ein komplett neues Reset. Ich werde mich komplett neu aufstellen und werde viele Sachen nicht mehr machen und was Neues wagen. Aber das ist noch nicht spruchreif. Ich erlaube mir meine Recherchephase jetzt erstmal. Und ich habe was ganz Spannendes neulich gelernt, nämlich wenn man über neue Projekte zu früh spricht, also in Details spricht, dann hat das Gehirn dieses Gefühl, das läuft ja schon, das passiert ja schon. Und dann kommt man nicht in die Gänge, wirklich was zu tun. Und damit experimentiere ich gerade. Und das ist hochinteressant, was da in mir passiert. Ja.
Okay, genau. Super. Gut, dann wissen alle, wo sie dich finden können und vor allen Dingen am Ball bleiben können. Denn bei dir passiert immer so viel, dass es wichtig ist, dass man das irgendwo mit begleiten kann. Ja, Christine, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für dieses wunderbare, etwas andere Buch, was sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen. Und wir freuen uns darauf, wenn du mit deinem nächsten Buch dann vielleicht wieder zu uns in den Podcast kommst. Das wäre ganz wunderbar.
Dankeschön. Ja, danke auch für eure wertvolle Arbeit. Die Bücherstapel werden nicht kleiner und das ist total schön, weil man ist natürlich auch genial. Ich habe so eine Abteilung im Schrank für neue Bücher. Das heißt, ich kann dann immer da hingehen und das Gefühl haben, oh, ich habe ein neues Buch und da seid ihr jetzt maßgeblich auch beteiligt oder auch mal ein Buch dann eben nicht zu lesen, weil ich nicht reinkomme und dann aber nicht alleine bin damit, so wie man das neulich besprochen hat.
Ja, schön.
Vielen Dank.
Vielen Super. Dank. Vielen Dank. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.